Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die Ukraine braucht mehr Waffen. Sie braucht Munition für die Schützengräben, aber sie braucht eben auch weitreichende Waffen. Und all das hat der ukrainische Präsident Zelensky heute noch einmal im sogenannten Rammstein-Format betont. Er ist extra persönlich angereist nach Rammstein, denn dort wird ja immer wieder unter Führung der Amerikaner genau darüber nachgedacht, was kann man denn möglicherweise noch tun für die Ukraine. Anschließend hat er auch Scholz getroffen, dem Bundeskanzler. In Frankfurt am Flughafen haben die beiden fast eine Stunde miteinander geredet. Wir werden gleich beide Themen ausführlicher beleuchten. Und das Kriegsgeschehen selbst, nun auch da werden wir hinschauen. Da gibt es das Gleiche, was es in den vergangenen Tagen gegeben hat, nämlich weitere Luftangriffe. Das zweite große Thema heute, die Migrationspolitik. Auf der einen Seite, die Union fordert ein Machtwort des Kanzlers, das wird es aber vermutlich nicht geben. Und die CDU auf der anderen Seite, beziehungsweise die FDP, zementiert den harten Kurs gegen die Migration und möglicherweise auch gegen die eigene Koalition. Auch da werden wir hinschauen. Wer dann noch ganz besondere Freude an rigorosen Ausweisungen hat, zum Beispiel nach Afghanistan, für diese Menschen haben wir den folgenden Beitrag. Die Taliban lassen ausgewiesene Straftäter heute frei. Das passiert. In Frankreich gibt es einen neuen Premierminister, der ist allerdings auf der Suche nach der Mehrheit. Auch das werden wir beleuchten, genauso wie unter anderem die Konjunktur in Deutschland. Sie trübt sich weiter ein, aber von Deindustrialisierung, das meinen zumindest Wissenschaftler, ist noch nicht die Rede. Auf unseren Beitrag, auf unsere Sendung folgt dann der Hintergrund: Abtreibung in Europa, ungleiche Rechte für Frauen. Wir beginnen aber zunächst in Rammstein. Die Ukraine, ich habe es gesagt, möchte mehr Waffen. Was dabei herausgekommen ist, Klaus Remmer hat es für uns.
Kurz nach 10 heute Vormittag eröffnete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin das 24. Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe.
We have a special guest here with us today, President Zelensky.
Der ukrainische Präsident nahm erstmals persönlich an den Beratungen von Vertretern aus etwa 50 Staaten teil. Seit Kriegsbeginn wurden in diesem Kreis Waffenlieferungen von über 100 Milliarden Dollar mobilisiert. Zelensky dankte für die Unterstützung, doch sein Besuch kann auch als Indiz für eine dramatische Lage an der Front gelesen werden. Sicher, Zelensky verwies auf die ukrainische Offensive in Richtung Kursk. Man halte inzwischen 1300 Quadratkilometer mit mehr als 100 Siedlungen besetzt. Doch vor allem erinnerte er die westlichen Partner an Zusagen beim NATO-Gipfel in Washington im Juli für Patriot-Flugabwehrsysteme.
The number of air defense systems that have not yet been delivered is significant. This is what was agreed upon and this is what has not been
Die Zahl der noch nicht gelieferten Systeme ist beträchtlich, so Zelensky. Das wurde uns zugesagt und ist noch nicht vollständig erfüllt. Für Deutschland versicherte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, dass das Land der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben werde. Neben den Patriot-Systemen finanziere Deutschland 24 Systeme vom Typ Iris-T. 7 seien schon geliefert worden, 2 weitere seien noch für dieses Jahr vorgesehen. Insgesamt stehe der Plan für Lieferungen weit ins Jahr 2026. Darüber hinaus kündigte er heute erstmals an:
Wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern, und zwar 6 davon noch in diesem Jahr und weitere 6 im nächsten Jahr. Gesamtvolumen 150 Millionen Euro.
Auch andere Partner konkretisierten neue Hilfe. US-Präsident Biden werde im Laufe des Tages zusätzliche militärische Unterstützung in Höhe von 250 Millionen Dollar bekannt geben, so Lloyd Austin.
Time is of the essence, especially with winter on its way. We must all step up our support.
Der Winter kommt, wir müssen mehr tun und es muss schnell gehen, so der amerikanische Verteidigungsminister. Volodymyr Zelensky hatte in Rammstein einmal mehr eine Aufhebung der Einsatzbeschränkungen für Waffen mit großer Reichweite gefordert. Die Ukraine müsse in der Lage sein, Ziele im russischen Hinterland anzugreifen, von wo man angegriffen werde. Doch sowohl Lloyd Austin als auch Boris Pistorius zeigten keinerlei Bewegung in dieser Frage. Dazu sei alles gesagt, so der Bundesverteidigungsminister, der darüber hinaus auf die Frage, ob sich Kiew angesichts der Landtagswahlergebnisse mit dem starken Abschneiden Russland freundlicher Parteien Sorgen über die deutsche Haltung machen müsse, sagte:
Wir reden über Landtagswahlen, die ihre Bedeutung haben, eine wichtige Bedeutung, gerade auch für die Bundesländer. Wir reden über Ergebnisse, die niemanden zufriedenstellen können unter den Demokratinnen und Demokraten. Das gilt mit Blick gerade auch auf die Ergebnisse der AfD, aber auch die eigenen Ergebnisse. Aber eins ist auch klar, wir reden hier über rund 10% der deutschen Wahlberechtigten, die hier an die Urne gegangen sind. Das Mehrheitsbild in Deutschland insgesamt ist nach wie vor ein anderes und wir arbeiten dafür, dass das so bleibt.
Das war der Bundesverteidigungsminister in einem Bericht von Klaus Remme. Ich habe es vorhin angedeutet, der Bundeskanzler hat dann in Frankfurt am Flughafen auch Herrn Zelensky getroffen. Da ging es natürlich genau um die Themen, die wir gerade besprochen haben. Was dabei herausgekommen ist, Frank Angermund.
Das Vier-Augen-Gespräch fand am Frankfurter Flughafen statt. Rund eine Stunde lang haben sich die beiden Spitzenpolitiker zu einem Austausch über die Situation im ukrainischen Kriegsgebiet getroffen. Informationen über den Inhalt des Gesprächs gibt es bisher nicht. Das Treffen am Frankfurter Flughafen fand nach Selenskys Besuch beim Ukraine-Unterstützertreffen auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein statt. Dort hatte er weitere Waffenlieferungen gefordert. Bundeskanzler Scholz ist von Frankfurt aus weiter nach Frankreich geflogen. Das Treffen der Politiker fand in einem Besprechungsraum des General Aviation Centers des Frankfurter Flughafens statt.
Soweit der Bericht von Frank Angermund und der Selenskyj ist weitergeflogen nach Italien. Auch da geht es um das gleiche Thema. Unterdessen geht der Krieg, der entsetzliche Krieg in der Ukraine weiter. Die russischen Luftangriffe vor allen Dingen und sie machen der Ukraine große Sorgen. Peter Sawicki.
Die jüngste Serie schwerwiegender russischer Luftangriffe auf verschiedene Landesteile der Ukraine geht weiter. Am Morgen wurde Pawlochrad Ziel einer Attacke mit ballistischen Raketen des Typs Iskander. Nach lokalen Angaben forderte der Angriff bislang ein Todesopfer. Die Zahl der Verletzten stieg im Laufe des Tages kontinuierlich an und lag am Nachmittag bei 58. Darunter sollen sich auch einige Kinder befinden. Getroffen wurden demnach erneut Wohnhäuser und weitere zivile Gebäude und trugen, wie es heißt, enorme Schäden davon. Pawlochrad ist eine Großstadt in der Südostukraine und liegt etwa 100 Kilometer von den Kampfgebieten im Donbass entfernt. Zuletzt wurden vermehrt Einwohner der von Russland ins Visier genommenen Stadt Pokrowsk nach Pawlochrad evakuiert. In der Nacht hatte es außerdem erneute Angriffe auf Lviv im Westen der Ukraine gegeben. Dort kam es offenbar zu Sachschäden durch Trümmerteile abgeschossener Drohnen. Von Opfern war bislang nichts bekannt. Der ukrainische Energieminister Hermann Haluschenko zeigte sich unterdessen mit Blick auf die Stromversorgung im anstehenden Herbst und Winter zuversichtlich. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man davon ausgehen, dass die Ukraine den Winter normal überstehen werde, sagte Haluschenko während eines Auftritts im ukrainischen Parlament. Er schränkte gleichwohl ein, dass weitere massive Luftangriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur die Lage verschärfen könnten. Ukrainische Energieanbieter hatten sich zuletzt allerdings skeptischer geäußert und gehen von einem schwierigen Winter aus, mit Stromabschaltungen von potenziell 12 bis sogar 20 Stunden pro Tag.
Das war Peter Sawicki und so viel zu diesem Themenkomplex. Das wichtigste innenpolitische Thema in diesen Tagen: Migration. Ich könnte auch verkürzt sagen Abschiebung. Es gibt Gespräche zwischen Regierung und Opposition auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es seit gestern auch eher Ultimaten der Opposition und viele Beobachter gehen davon aus, damit bereitet man den Ausstieg aus Gesprächen vor. Das ist eine wenig gute Voraussetzung dafür, dass man weiterkommt. Heute hat die Union dann ein Machtwort des Kanzlers gefordert, die Etappe 1 der Migrationspolitik jetzt von Johannes Kuhn.
Von einem Ultimatum will CDU-Chef Friedrich Merz nicht mehr sprechen, sondern einer freundlich formulierten Bitte an den Kanzler. Doch in der Sache bleibt Merz am Rande der Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Neu-Hardenberg hart. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse bis Anfang kommender Woche klarstellen, was er wolle.
Dazu gehört aus unserer Sicht unverzichtbar die Entscheidung der Bundesregierung, Zurückweisungen an den Grenzen sofort vorzunehmen. Und zwar umfassend. Nicht irgendwie und ein bisschen, sondern umfassend.
Das nächste Treffen zwischen Bundesregierung und Unionsvertretern ist bislang für Dienstag angesetzt. Unter Vorbehalt, wie Merz erneut betonte.
Wenn der Bundeskanzler einen Konsens in seiner Regierung erzielt, bis dahin ist das gut. Wenn er ihn nicht erzielt, kann er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und sagen, das machen wir jetzt so. Er hat uns dabei an seiner Seite. Wir werden das unterstützen. Aber ohne eine solche Entscheidung wird es eine Beteiligung von uns an weiteren Gesprächen nicht geben.
Die Unionsfraktion unterfüttert ihre Haltung mit einem fünfseitigen Papier zur Migrationspolitik. Darin fordert sie die Ausweitung der Grenzkontrollen, wie sie bereits zur Fußball-EM durchgeführt wurde. Geflüchtete sollen abgewiesen werden, wenn sie nicht akut bedroht sind. Im Zweifel sollen die Ankommenden an der Grenze gestoppt und in die EU-Länder zurückgeschickt werden, aus denen sie kommen. Faktisch wolle man einen Migrationsstopp aus Syrien und Afghanistan erreichen. Rechtlich ist das Unterfangen umstritten, logistisch sind viele Fragen offen und politisch birgt der Zurückweisungsplan Zündstoff. Nicht nur in den Nachbarländern, sondern für die gesamte EU. Dennoch könnte Scholz die Verschärfung mittragen. Auch viele Sozialdemokraten halten das Migrationsthema für den Schlüssel, um die AfD zurückzudrängen. So räumte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf der SPD-Sommerklausur im brandenburgischen Nauen ein.
Der Ernst der Lage ist ganz offensichtlich. Das zeigen die Wahlergebnisse und natürlich auch, dass wir in Thüringen und in Sachsen zu verantworten haben, dass das Ergebnis so ist, wie es ist, weil das Verhalten innerhalb der Koalition überhaupt nicht unterstützend war. Auch das ist zur Sprache gekommen. Das weiß aber auch der Bundeskanzler. Dafür braucht er nicht die SPD-Fraktion.
Während sich die SPD offiziell bedeckt hält, schließt sich die FDP der Forderung nach Zurückweisungen an der Grenze offen an. Die Forderung ist Teil eines Papiers mit mehr als 50 Maßnahmen zur Migrationspolitik, das die FDP-Bundestagsfraktion heute auf ihrer Klausurtagung in Hamburg verabschiedete. Bleiben noch die Grünen. Die hat man in der Union längst als Bremsklotz erkannt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Wenn man das richtig interpretiert, dann sind es nicht alle drei Parteien der Ampel, die hier offensichtlich keine Bereitschaft zeigen, sondern es scheitert offensichtlich an einer Partei, an den Grünen aktuell, dass es hier zu einer Vereinbarung kommen kann.
Wie schon in den vergangenen Tagen hielt sich die erste Reihe der Grünen auch am Freitag mit einer Bewertung der Vorschläge in der Sache zurück. Man prüfe, lautet die Botschaft, wobei man durchaus rechtliche Zweifel an den Zurückweisungen und auch an dauerhaften Grenzkontrollen artikuliert. Klar ist, für diese beiden Fragen genügt eine Zustimmung der grünen Minister. Sie müssten also nicht im Parlament behandelt werden. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass Innen- und Justizministerium die vorgeschlagenen Maßnahmen über das Wochenende prüfen wollen.
Johannes Kuhn, das war Migration erster Teil, jetzt kommt Migration zweiter Teil, weil auch die FDP auf ihrer Klausurtagung, ihrer Fraktionsklausur genau über dieses Thema gesprochen hat und da hat sich dann bewahrheitet, was wir gerade schon gehört haben. Die FDP ist in dem Fall ganz auf CSU-Kurs. Ob das irgendwann was nutzen wird, das wird dann die Frage der Wahlarithmetik sein. Jetzt erstmal zu den Ergebnissen der Fraktionsklausur an Katrin Büsker.
0,9 und 1,1%. Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen waren für die Freien Demokraten niederschmetternd. In der Folge gab es erneut Stimmen aus den Ländern, aber auch der Bundestagsfraktion, die die Ampelkoalition im Bund zur Disposition stellten. Einem Ausstieg aus der Koalition erteilte Parteichef Christian Lindner im Interview der Woche des SWR jedoch eine Absage.
Was im Rahmen der Ampel und den politischen Limits dieser Konstellation möglich ist, sollte umgesetzt werden, weil wir schlicht keine Zeit verlieren sollten.
Das gelte auch nach der Wahl in Brandenburg noch. Auch hier sehen die Umfragen für die FDP derzeit schlecht aus.
Ich kenne meine Partei sehr gut und weiß deshalb, dass meine Parteifreundinnen und Parteifreunde Aufs und Abs kennen und deshalb starke Nerven haben.
Lindner identifiziert für die kommende politische Arbeit zwei konkrete Handlungsfelder, die Asylpolitik und die Wirtschaftspolitik. Beide stehen im Mittelpunkt der Beschlüsse der Klausur der Bundestagsfraktion, die heute in Hamburg zu Ende ging.
Die Migrationspolitik in Deutschland, sie muss realistisch sein und sie muss die Interessen unseres Landes berücksichtigen,
erklärte Fraktionschef Christian Dürr. Die FDP ist für Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, ohne konkret zu erläutern, wer dort im Detail zurückgewiesen werden soll. Bereits andernorts registrierte Flüchtlinge oder alle. Gleichzeitig ist die Partei bemüht zu betonen, dass Einwanderung in den Arbeitsmarkt gewünscht ist.
Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten.
So Fraktionschef Dürr. Denn Fachkräfte aus dem Ausland sind ein wichtiger Faktor für das von der Partei anvisierte Wirtschaftswachstum. So beschloss die Fraktion:
Ein Hamburger Pakt für eine weitergedachte Wirtschaftswende.
Wirtschaftswende. Das Schlagwort der FDP ist zurück. Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung, die Absenkung von Baustandards, das sind konkrete Forderungen. Bereits innerhalb der Ampel verabredete Maßnahmen zur sogenannten Wachstumsinitiative sollen schnell umgesetzt werden, geht es nach Dürr.
Mein Ziel ist, dass zum Jahreswechsel solche Gesetze in Kraft treten können, damit sie bereits im kommenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten können.
Das wäre für die Partei auch wichtig, um für den Bundestagswahlkampf 2025 auf Erreichtes zu verweisen. Von der faktischen Bedeutungslosigkeit in mehreren ostdeutschen Bundesländern will sich Dürr nicht entmutigen lassen. Er verwies auf die letzten Ergebnisse am Tagungsort in Hamburg.
Vor einigen Wochen hat hier ja eine Europawahl stattgefunden mit 7% für die Freien Demokraten, was zeigt, dass mit den Freien Demokraten zu rechnen ist.
Parteichef Christian Lindner ließ derweil im SWR keinen Zweifel daran, dass er die Partei auch weiterhin anführen will.
Aber selbstverständlich werde ich mich ein weiteres Mal um den Vorsitz meiner Partei und die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl bewerben.
Lindner ist seit Dezember 2013 Parteichef der FDP.
Soweit an Katrin Büsker. Es wurde ja geklatscht, vielfältig geklatscht, als 28 verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben worden sind. Das ist wenige Tage passiert, nachdem Solingen passiert ist. Jetzt hören wir von den Taliban, von führenden Leuten dort, die Menschen sind zum Teil wieder freigekommen. Die Begründung? Ihre Familien hätten gesagt, nun ja, die werden ab jetzt nicht mehr Straftäter sein. Interessante Konnotation. Peter Hornung.
Er nennt seinen Namen nicht, hat seinen Kopf verhüllt mit einem bunten Tuch und wird nur von hinten über die Schulter gefilmt. Einer der 28, die aus Deutschland abgeschoben wurden. Er habe seit 27 Jahren in Deutschland gelebt, sagte dem Reporter von BBC Pashto, einem speziellen Programm des britischen Senders in einer der beiden Landessprachen Afghanistans. Er sei mit einer Muslimin verheiratet, sagt der Mann, habe 4 Kinder, sein Ältester werde in 3 Monaten volljährig. Zu 6,5 Jahren sei er in Deutschland verurteilt worden. 4 Jahre und 8 Monate habe er seither im Gefängnis verbracht. Warum er verurteilt wurde, sagt er nicht. Dafür klagt er darüber, wie er abgeschoben worden sei. Um 9 Uhr morgens seien sie in seine Zelle gekommen. 6 Polizisten hätten ihn an Händen und Füßen gefesselt. Er sei vorher nicht informiert worden, habe keinen Verteidiger sprechen können und seine Familie habe er auch nicht erreicht. Jetzt sei er in Afghanistan, wo er niemanden kenne. Alle Verwandten seien in Europa, den USA. Vor genau einer Woche waren die Abgeschobenen in Kabul angekommen. Ein ARD-Team konnte kurz auf dem Flughafengelände filmen. Man sieht einige Männer, wie sie aus dem Bus steigen, an Händen mit Kabelbinder gefesselt. In einer Reihe gehen sie in ein Gebäude. Es gibt Berichte, wonach die Männer geschlagen und getreten wurden. Anschließend seien sie vom Geheimdienst der Taliban über Tage verhört worden. Ein paar von ihnen durften das Flughafengelände danach verlassen und zu ihren Familien gehen. Kontakt mit Journalisten wollte aber keiner. Die Taliban selbst geben sich äußerst wortkarg. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur DPA lediglich, die Inhaftierten würden, Zitat, unter Berücksichtigung der von ihnen begangenen Straftaten und ihrer Vorstrafen nach dem Gesetz untersucht und behandelt. Was das tatsächlich heißt, unklar. Eine Meldung der Bild-Zeitung vom Mittwoch jedenfalls, wonach einige der Abgeschobenen jetzt im größten Gefängnis Kabuls einsäßen, hat keiner bestätigt. Mit offenen Armen jedenfalls werden die Straftäter auch nicht aufgenommen. Viele Menschen in Afghanistan, heißt es, seien wütend auf die Männer, weil sie dem Land Schande im Ausland gebracht hätten und weil sie damit allen afghanischen Flüchtlingen und Asylbewerbern schadeten. Was auch bemerkenswert ist, der Flug aus Leipzig vergangene Woche wurde abends in Afghanistans wichtigstem Nachrichtensender Tolo News mit keinem Wort erwähnt, obwohl er sonst sicher ein großes Thema gewesen wäre. Die Taliban, das sagten afghanische Journalisten dem ARD-Studio Südasien, hätten sehr deutlich gemacht, dass sie keine Berichte wollen über dieses Thema.
Das war der Bericht von Peter Hornung. Wir kommen zurück nach Europa. Es gibt einen neuen französischen Premierminister. Die Franzosen haben darauf so lange gewartet, wie es noch nie in der Geschichte der Fall gewesen ist. Inzwischen muss Herr Barnier, so heißt der neue Premierminister, allerdings eine Mehrheit zusammentrommeln. Oder, das ist das andere, er muss darauf achten, dass er keine Mehrheit gegen sich aufbringt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Kollegin Christiane Kess wird beides inzwischen beleuchten und uns schildern, wie denn der neue französische Präsident die Suche nach einer Mehrheit gestaltet.
Mit welcher parlamentarischen Mehrheit will Michel Barnier regieren? Seine Gespräche mit den Parteienvertretern liefen gut und seien voller Energie, sagt der frisch gekürte Premierminister der Nachrichtenagentur AFP. Barniers politische Familie der konservativen Republikaner freut sich, dass sie trotz ihres schlechten Abschneidens bei der Wahl nun den Regierungschef stellt. Der Fraktionsvorsitzende Laurent Wauquiez will eine neue Regierung aber nur unterstützen, wenn das Programm passt.
Nos priorités, vous les connaissez, on les a exprimées.
Wir wollen die Arbeit so aufwerten, dass die Menschen durch sie mehr Kaufkraft haben und nicht durch Sozialleistungen. Wichtig sind uns natürlich die Themen Sicherheit und Einwanderung sowie der Bildungs- und Gesundheitssektor. Michel Barniers Vorgänger im Amt, Gabriel Attal, ist in der Nationalversammlung nun Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei Renaissance. Er lässt wissen, von seinen Abgeordneten käme weder Widerstand noch bedingungslose Unterstützung einer neuen Regierung. Attal hofft auf ein breites Bündnis über Parteigrenzen hinweg, ebenso seine Parteikollegin Aurore Berger, die bisher Ministerin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau war. Ich glaube, dass es rechts und links Leute gibt, die sich wünschen, dass Michel Barnier Erfolg hat. Es geht nicht um den Erfolg einer politischen Partei, sondern um unser gemeinsames Interesse und die Prioritäten der Franzosen, um die wir uns kümmern müssen. Die Linken allerdings sind auf den Barrikaden. Das Bündnis Nouveau Front Populaire, das die meisten Abgeordneten in der Nationalversammlung hat, fühlt sich um seinen Wahlsieg gebracht. Die linken Parteien haben bereits angekündigt, sobald wie möglich einen Misstrauensantrag gegen Barnier zu stellen. Auch die als moderat geltenden Sozialisten. Deren Chef Olivier Faure stellt klar: Natürlich will auch ich einen Bruch mit der bisherigen Politik, aber doch nicht, um noch mehr nach rechts zu rutschen. Michel Barnier ist für ein Rentenalter von 65 Jahren. Bei der Einwanderung will er das Asylrecht und den Familiennachzug einschränken und die medizinische Hilfe des Staates abschaffen. Emmanuel Macron hat sich mit Michel Barnier als Premierminister für die Schnittmenge der Rechten und Extremrechten entschieden. Dafür stehen wir nicht. Kein Sozialist werde sich an einer neuen Regierung beteiligen, sagt Olivier Faure. Für die Linken ist Michel Barnier ein Premierminister, der vom Wohlwollen des extrem rechten Rassemblement National abhängt. Tatsächlich war Barnier offenbar der einzige Kandidat, bei dem die Fraktionsvorsitzende des RN, Marine Le Pen, nicht sofort den Daumen senkte. Im Gegensatz zur Vorgängerregierung will Barnier mit allen politischen Parteien sprechen, auch mit den Extremen. Laurent Jacobelli, Abgeordneter und Sprecher des RN, ist zufrieden. Das war unsere erste Bedingung, um dem neuen Premier nicht automatisch das Misstrauen auszusprechen. Die Franzosen wollen Macrons Politik nicht mehr. Wir werden wachsam sein. Wenn Herr Barnier die Politik von Präsident Macron fortsetzt, werden wir alles tun, um ihn davon abzuhalten, den Franzosen noch mehr zu schaden. Im Élysée-Palast selbst ist man anscheinend noch im Unklaren über die neue Regierungsform. Dort nennt man sie Coexistence exigeante, also ein anspruchsvolles Zusammenleben.
Soweit der Bericht von Christiane Kess. Wir kommen nochmal zurück ins Inland. Die Frage ist, wie läuft die Konjunktur? Wir alle hören in diesen Tagen nicht gut. Und die Meldungen, zumindest die großen Meldungen, zeigen das auch. Muss ich mehr sagen, ThyssenKrupp auf der einen Seite und auf der anderen Seite Volkswagen. Da hat wohl jeder begriffen, der Industriestandort Deutschland steht zumindest unter Druck. Was heißt das jetzt für die Wirtschaftszahlen, zum Beispiel in diesem Jahr? Auf der einen Seite Einschwächung, Abschwächung und auf der anderen Seite Deindustrialisierung. Das ist das große Wort. Ist es so, Gregor Lischka?
Wie andere Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt auch, musste das DIW seine Konjunkturprognose heute nach unten korrigieren. Statt einem Wachstum von 0,4% erwartet man für das laufende Jahr nun eine Stagnation von 0%. Geraldine Dani-Knettlik vom DIW kann dem Ganzen trotzdem etwas Positives abgewinnen.
Die Erholung ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Denn vor allem der private Konsum werde sich schon bald positiv entwickeln.
Der Gamechanger ist hier, dass die Inflationsausgleichsprämie im letzten Jahr noch in einzelnen größeren Beträgen ausgezahlt wurden. In diesem Jahr allerdings sehen die Konsumentinnen und Konsumenten, dass sich ihre Löhne und Gehälter jeden Monat erhöht haben. Und das dürfte zusammen mit einer stabilen Inflationsentwicklung den Haushalten Zuversicht geben für die kommenden Jahre.
Zuversicht ist ein gutes Stichwort. Es ist fast schon auffällig, wie das DIW heute selbst angesichts nach unten korrigierter Konjunkturprognosen versuchte, Zuversicht zu verbreiten. Dabei gibt es doch Nachrichten aus der Wirtschaftswelt in diesen Tagen, die größer zu sein scheinen als die Nachricht selbst. Beispiel Volkswagen, eine Galionsfigur der deutschen Wirtschaft, die mit schwachen Absatzzahlen zu kämpfen hat und ankündigte, deswegen sogar Werke schließen zu wollen.
VW ist ein sehr gutes Beispiel, um den aktuellen Stand der deutschen Industrie darzulegen. Denn wir sehen eigentlich schon seit 2019, also vor der Corona-Pandemie, dass sich die deutsche Industrie auf einem Abwärtstrend bewegt.
Von Unterauslastung, sinkenden Marktanteilen, Umstrukturierungen war bei den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten mit Blick auf die deutsche Industrie zuletzt die Rede. Geht da gerade ein Gespenst durch Deutschland? Das Gespenst von der Deindustrialisierung?
Deindustrialisierung ist jetzt ein großes Wort im Sinne von, die Industrie wandert völlig ab. Davon kann keine Rede sein.
Meint Stefan Kotz, Konjunkturforscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, kurz IFW.
Aber wir sehen schon, dass jetzt über die vergangenen 6-7 Jahre der Anteil der industriellen Wertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung auffällig rückläufig ist, und zwar über das hinaus, was man rein konjunkturell erklären kann.
Heißt, es liegt nicht nur an einer kurzfristigen Schwächephase der Konjunktur, sondern an strukturellen, langfristigen Problemen, die es den deutschen Kernindustrien, also eben der Automobilbranche, der Chemie und dem Maschinenbau schwerer machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Vor allem die vergleichsweise hohen Energiepreise, wie auch die alternde Bevölkerung und der damit verbundene Fachkräftemangel spielen dabei eine starke Rolle. Geraldine Dani-Knedlik vom DIW Berlin teilt diese Analyse prinzipiell.
Allerdings malen wir das Bild nicht ganz so schwarz. Wir gehen schon davon aus, dass es auch zu einer merklichen Erholung in den kommenden Jahren kommen dürfte, was vor allen Dingen getrieben wird durch eine Erholung des weltwirtschaftlichen Umfelds.
Und das DIW lenkt den Fokus auch auf weitere Lichtblicke. Der Arbeitsmarkt erweise sich als robust, die zu erwartenden Zinssenkungen der EZB sorgen für bessere Finanzierungsbedingungen und auch die Wachstumsinitiative der Ampelregierung werde helfen. Auch Stefan Kotz vom Kieler IFW gibt zu bedenken, die deutsche Wirtschaft ist mehr als nur ihre Industrie.
Eine bestimmte Industriequote ist ja kein wirtschaftspolitisches Ziel, sondern die Wirtschaftsstrukturen, die müssen sich über Marktprozesse herausbilden.
Heißt, das wirtschaftliche Potenzial könnte sich auch einfach stärker in Richtung Dienstleistungsbranchen beispielsweise entwickeln. Es sind Argumente, die dem Gespenst von der Deindustrialisierung seinen Schrecken nehmen sollen.
Nehmen sollen, hat der Kollege gesagt, Gregor Lischka. Wir bleiben bei Konjunktur und Zinsen und Arbeitsmarkt und schauen in die Vereinigten Staaten. Dort hat es heute neue Zahlen gegeben. Sie werden naturgemäß unterschiedlich interpretiert. Isabel Karas.
142.000 neue Jobs sind im vergangenen Monat hinzugekommen, das meldet das US-Arbeitsministerium. Nicht mit eingerechnet sind dabei Stellen in der Landwirtschaft. Nach einer sehr schwachen Entwicklung im Juli hat sich der US-Arbeitsmarkt damit wieder erholt, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Experten waren von rund 160.000 neuen Arbeitsplätzen ausgegangen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken, von 4,3% im Juli auf 4,2% im August. Der US-Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5% und damit auf einem vergleichsweise hohen Niveau belassen. Es wird erwartet, dass die Notenbank die Zinssätze auf ihrer Sitzung in knapp 2 Wochen senken wird, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, dass die Fed sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte wagen könnte. Experten rechnen aufgrund der neuen Daten allerdings eher mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte.
Soweit Isabel Karas. Wir schauen jetzt nochmal ins Weltall. Dort gibt es neue Probleme. Der Rückflug des Boeing Starliners ohne Astronauten. Warum denn? Nina Barth.
Um kurz nach Mitternacht deutscher Zeit soll der Boeing Starliner von der internationalen Raumstation ISS abdocken. Und nach rund 6 Stunden Flug in der Wüste von New Mexico landen. Anfang Juni war das Raumschiff zu einem Testflug zur ISS gestartet, zum ersten Mal mit Menschen an Bord. Aber anders als geplant ist der Starliner auf dem Rückflug nun leer. Die beiden Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore sind aus Sicherheitsgründen nicht dabei. Eigentlich sollten sie nur rund eine Woche auf der ISS bleiben und danach mit dem Starliner zur Erde zurückkehren. Aber wegen technischer Probleme musste die Rückkehr immer wieder verschoben werden. Am Ende entschied die NASA, aus Sicherheitsgründen fliegt der Starliner ohne Menschen an Bord zurück. Suni Williams und Butch Wilmore sollen bis Februar kommenden Jahres auf der Internationalen Raumstation bleiben und dann von einem Raumschiff des Boeing-Konkurrenten SpaceX abgeholt werden. Die Dragon-Kapsel von SpaceX soll Ende des Monats zur ISS starten, statt mit 4 nur mit 2 Menschen an Bord, damit auf dem Rückflug Platz für Williams und Wilmore ist. Statt einer Woche werden sie dann 8 Monate im All verbracht haben.
Also 8 Monate im All, warum das so ist, hat uns die Kollegin Nina Barth erklärt. Und das war es hier bei uns, die Informationen am Abend. Die Welt wenig friedlich, so wie sie heute Abend ist. Wir wünschen Ihnen trotzdem einen angenehmen Abend und ich sage bis demnächst. Mein Name ist Jürgen Zurheide.